Der Predigtext für heute stammt aus dem Johannesevangelium, dem 21. Kapitel. Und der erste Satz heißt später. Und später meint in diesem Falle nach der Auferstehung Jesu, nachdem die Frauen am Grab gewesen sind, nachdem Jesus sonntagabends noch seinen Jüngern erschienen ist und gesagt hat, erschreckt euch nicht, Friede sei mit euch, irgendwann dann später. Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah so. Simon Petrus, Thomas, der Didymus genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus sowie zwei weitere Jünger waren dort am See beieinander. Simon Petrus sagte zu den anderen, ich gehe fischen. Sie antworteten ihm, wir kommen mit. Sie gingen zum See und stiegen ins Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Tag geworden war, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie, Kinder, habt ihr nicht etwas Fisch zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Da sagte er zu ihnen, werft das Netz an der rechten Bootseite aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht wieder einholen, so voll war es mit Fischen. Der Jünger, den Jesus besonders liebte, sagte zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, warf er sich seinen Mantel über und band ihn hoch. Er trug nämlich nur ein Hemd. Dann sprang er ins Wasser. Die anderen Jünger folgten im Boot und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Sie waren nicht mehr weit vom Ufer entfernt, nur etwa 200 Ellen. Als sie an Land kamen, sahen sie dort ein Holzkohlenfeuer brennen. Darauf brieten Fische und Brot lag dabei. Jesus sagte zu ihnen, bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Ufer und zog das Netz an Land. Es war voll mit großen Fischen, genau 153 Stück. Und das Netz zerriss nicht, obwohl es so viele waren. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt, es gibt Frühstück. Keiner der Jünger wagte es zu fragen, wer bist du? Sie wussten doch, dass es der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot, gab ihnen davon, genauso machte er es mit dem Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern zeigte, nachdem er vom Tod auferstanden war. Vier Gedanken möchte ich euch mit auf den Weg geben und der erste Gedanke ist die Marke Jesus. Woher wussten also die Jünger, dass es Jesus war? Woher wusste der Jünger, der Jesus liebte, Johannes, dass es Jesus war? Ich denke, es liegt daran, dass Jesus sowohl vor seiner Kreuzigung wie jetzt auch nach der Auferstehung so auftritt, wie er schon immer aufgetreten ist. Er hat eine bestimmte Art aufzutreten, mit Leuten zu reden, mit Menschen umzugehen. Man könnte sagen, er hat ein gewisses Markenbewusstsein. Er weiß, was seine bestimmten festen Werte sind und weiß, dass es wichtig ist, sich daran zu halten. Und genau das ist für die Jünger hier erkennbar. Deswegen wissen sie ganz genau, dass es Jesus ist. Was sind das für Tugenden, Ziele oder Eigenschaften, von denen man sagen könnte, das ist typisch Jesus? Das erste, finde ich, ist unauffällig. Jesus ist unauffällig. Da steht einer am Ufer und ruft, na Leute, was macht die Arbeit so? Na, wie geht's? Und die Jünger sagen, muss. Nichts gefangen. Und dann im Laufe des Gespräches wird klar, ja, da ist mehr dahinter. Auch das Wunder, was dann da passiert mit den Fischen, da macht es auch nicht Bang, Rums, Blitz vom Himmel, sondern einfach nur, sie werfen die Netze aus und ups, da sind auf einmal Fische drin. Bei eigentlich allen Sachen, die Jesus macht und die vielleicht auch hervorragend sind, in dem Sinne, dass zum Beispiel Wunder geschehen, wenn ihr euch die Sachen anguckt, ist es so, dass alles immer auf dem Teppich bleibt. Die christliche Mythologie hat hier und da und dort strahlende Sachen geschaffen, aber wenn wir gucken, wie Jesus handelt, ist es eigentlich immer alltäglich, immer ganz normal und Jesus macht kein großes Aufhebens. Dann das Zweite, er fragt nach den Bedürfnissen. Er fragt danach, ob sie Hunger haben und er guckt, wie es ihnen geht und er besorgt für sie was zu essen. Er weiß, so eine Begegnung nach einer durcharbeiteten Nacht wird schwierig, wenn man nicht wenigstens ein bisschen was im Bauch hat und was zu essen hat. Er fragt nicht nur nach ihren Bedürfnissen, sondern er lädt sie ein, auch mitzumachen. Das Feuer ist da und er sagt, hier, bringt mal ein paar von den Fischen, die ihr gefangen habt. Das heißt also, Jesus bezieht sie sofort in sein Handeln ein und sagt, hier, ihr könnt was beisteuern, macht mit. Und wenn man so sich das vorstellt, wie sie da jetzt am Ufer sitzen und miteinander essen, wenn jemand von ganz weit gucken würde, würde er denken, oh, der ist gerade auferstanden, boah, das ist der Sohn Gottes. Oder würde er nicht denken, da sitzen ein paar Freunde, Kumpel, Bekannte zusammen und essen nach einer langen, harten Nacht der Arbeit zusammen ein Frühstück. Diese Rituale, die wir Menschen entwickeln, dass wir irgendwelche Kirchenangestellte mit Respekt begrüßen, ihren Ring küssen, vor ihnen niederknien, diesen ganzen Schnickschnack kommt nirgendwo bei Jesus vor. Petrus fällt von sich aus auf die Knie, aber nirgendwo wird davon berichtet, dass Jesus sagt, knie nieder, küss meinen Ring oder verehre mich oder von jetzt an sollst du mich ganz kompliziert nennen, weil ich bin nicht nur der eine, sondern auch der andere und der dritte. Jesus ist vollkommen unauffällig und ich glaube, trotzdem, obwohl er das so unauffällig gemacht hat, wussten die Jünger, wer er war. Das ist das Erste. Wenn wir uns auf die Suche nach Jesus machen, ist es wichtig, auch darauf zu achten, auf diese Eigenschaften, so wie die Jünger. Und dann können wir vielleicht auch erkennen, wo Jesus in unserem Leben handelt. Wenn wir immer nach spektakulären Dingen geguckt haben, dann haben wir im Grunde genommen schon einen Filter eingelegt, der das normale Handeln Jesu voll rausfiltert. Okay, aber das ist noch nicht wirklich eine Aussage. Was hat der Text uns zu sagen? Und das Interessante an diesem Text ist, da ist eigentlich nicht wirklich irgendeine eindeutige Aussage. Keine Erklärung, warum Jesus sterben musste, wie es bei den Emmaus-Jüngern war. Kein Bekenntnis der Jünger, wie als Jesus abends kommt und dann der Thomas sagt, oh, ich glaube jetzt an dich, nix. Stattdessen im Grunde genommen ein so ein bisschen drumherum lavieren um die Situation, die sich eigentlich so ein bisschen peinlich anfühlt, wenn es heißt, keiner der Jünger wagte es, ihn zu fragen, wer bist du? Sie wussten es doch, dass er der Herr war. Die Jünger also schweigen, aber auch von Jesus kein Appell. Wo steckt also die Botschaft in diesem Text? Da das Johannesevangelium später resümiert, dass es ganz viele Begebenheiten gegeben hat, wo Jesus den Jüngern oder Menschen erschienen ist, so viele, dass es schwierig ist, die alle aufzuschreiben, muss es ja einen Grund geben, warum von diesen vielen anderen Sachen, die nicht aufgeschrieben worden sind, diese hier genommen ist. Was steckt also in der Geschichte? Und wenn man ganz aufmerksam liest, kommt man zu einem wichtigen Gedanken, der mein zweiter Punkt ist, nämlich 153. Sie haben genau 153 Fische gefangen. Während bei diesem anderen Fangen, dem ersten Fangen, nur beschrieben wird, dass es so voll ist, dass die Netze reißen, wird hier die genaue Zahl angegeben. Und da fragt man sich natürlich, 153, was bedeutet uns diese Zahl? Nun, es ist keine übliche Symbolzahl, so wie 3, 7, 12, 40 oder ein Vielfaches von 12, 144. Was ist an 153 so besonders? Zu meiner Überraschung, als ich 153 gegoogelt habe, habe ich festgestellt, dass 153 voll die besondere Zahl ist. Und falls ja Mathematiker unter uns sind, die werden sicherlich das eine oder andere einfach so wissen. Ich erzähle euch das trotzdem mal. Das erste ist, die Zahl 153 ist eine Dreieckszahl. Wenn ihr eine Pyramide legt mit jeweils immer einen Kreis mehr, also 1, 2, 3, 4, 5 und das aufsummiert, dann ist die Zahl, die dabei rauskommt, nicht nur die Summe dieser Reihe, sondern man nennt sie Dreieckszahl, ganz einfach, weil sie sozusagen die Summe der Bällchen in einem Dreieck ist. Und ihr werdet es kaum glauben, die 153 ist nämlich so eine Zahl, nämlich wenn man die Pyramide mit der Basis 17 macht, also 17 Mal aufeinander addiert, kommt man auf 153. Das kann man so machen, indem man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter aufsummiert. Aber das fand ich einfach so cool, die Geschichte. Deswegen muss ich euch das noch erzählen. Es gibt ein Gerücht, dass der berühmte Mathematiker Gauss als 9-jähriger Bub in einer Klasse mit 100 Schülern, irgendwie damit die alle mal ruhig sind, hat der Mathelehrer ihnen aufgegeben, alle Zahlen bis 100 aufzusummieren. Also 1 plus 2 plus 3 plus 4 und 5 und so. Und dann wussten die alle, und das ist jetzt ein ganz neues Wort, was ich gelernt habe, wer sich dabei verrechnet, wird rektrifiziert. Wisst ihr, was rektrifiziert ist? Mit der Peitsche auf den Rücken. Auf den Hintern, ne? Rektus. aber rektifizieren klingt irgendwie viel pädagogischer. Ja, damals war es noch anders. Und Gauss hatte wahrscheinlich keine Lust darauf, rektifiziert zu werden und hat deswegen für sich eine Formel abgeleitet, nämlich diese Formel. 17 mal 17 plus 1 geteilt durch 2, 153. Diese Formel war schon bekannt, schon in der Antike kannte man die. Aber dass Gauss sie als 9-jähriger Bub für sich so entwickelt hat, das finde ich schon spannend. Und sein damaliger Mathelehrer war auch ziemlich verblüfft, hat ihn nicht rektifiziert und ist später sein Mentor gewesen, merkte sehr früh, dass er dem Gauss nicht mehr viel beibringen kann und ist dann Mitarbeiter von Gauss geworden. Okay, aber das nur nebenbei, fand ich einfach nur cool wegen dem Wort rektifizieren. Okay, also, das ist eine Dreieckszahl, 153. Das andere ist, die Summe der Fakultäten bis 5 ergibt auch 153. Fragt mich jetzt nicht so genau, was eine Fakultät ist, da eier ich jetzt. Aber ich denke, egal. Ja, das ist aber jetzt nicht wirklich biblisch, ne? Die Summe aller Kapitel der ersten 4 Bücher Mose sind auch 153. Da sind wir jetzt schon im biblischen Bereich. Es ist also ein Hinweis auf die ersten 4 Bücher Mose und dass das 5. Buch Mose vielleicht doch nicht gelesen werden sollte. Eine andere Möglichkeit ist dieser Bibeltext aus Hesekiel 47. Wohin der Fluss gelangt, da werden alle Lebewesen, alles, was sich regt, leben können und sehr viele Fische wird es geben. Weil dieses Wasser dorthin kommt, werden die Fluten gesund. Wohin der Fluss kommt, dort bleibt alles am Leben. Von En Gedi bis in Eglajim werden Fischer am Ufer des Meeres stehen und ihre Netze zum Trocknen ausbreiten. Alle Arten von Fischen wird es geben, so zahlreich wie die Fische sind. Okay, im ersten Moment denkt man, na gut, die einzige Verbindung dieses Textes zu unserem Text ist die, dass es um Fische geht, um viele Fische und dass Fischer viele Fische fangen. Aber wenn man mal genauer hinguckt, ist Folgendes. Im Hebräischen hat man keine eigenen Symbole für die Zahlen gehabt. Oh, ich habe zu früh, glaube ich, drauf geklickt. Man hat keine eigenen Symbolen für Zahlen gehabt. Das heißt, jeder Buchstabe repräsentierte auch gleichzeitig eine Zahl. Das heißt, du konntest also eine Abfolge von Buchstaben als ein Wort deuten oder du konntest es aber auch als eine Zahlenangabe deuten. Und die Summe der Buchstaben in dem Wort En Gedi ergeben 17. Und könnt ihr euch noch erinnern, wo 17 auftauchte? 17 war die Basiszahl von 153. Und wenn man jetzt guckt auf En Eglajim, dann ist der Zahlenwert von En Eglajim 153. Wow. Ja. Was hat das jetzt uns alles zu sagen? Und das ist mein erster Gedanke. Es gibt wahnsinnig viele geheimnisvolle Sachen in der Bibel und wenn ihr im Internet sucht, werdet ihr die raffiniertesten Theorien finden. Ihr müsst nur mal auf YouTube 153 eingeben und Johannesevangelium. Ihr werdet dort Statements finden, die euch wirklich das Gehirn wegblasen. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich nicht dahinter komme, was 153 bedeutet. Und das kann man jetzt fragen, wieso soll man einen Teil der Predigt damit verbringen, dass man sagt, das bedeutet gar nichts. Ich möchte euch nur damit deutlich machen, es gibt manchmal Versuche, Dinge auszulegen, wo man einfach an einen Punkt kommt, wo man merkt, irgendwie kriege ich da nichts Richtiges raus. Vielleicht fehlen mir die Fakten. Vielleicht haben damals, als Johannes das geschrieben hat, alle Leute gedacht, ja klar, 153. Vielleicht haben die sich auch gewundert. Ich weiß es einfach nicht. Aber ich glaube, man muss vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle in der Bibel sagen, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es Klartext. Vielleicht waren es tatsächlich 153 Fische. Und nur dummerweise, weil 153 so eine besondere Zahl ist, denkt alle Welt darüber nach, was bedeutet 153 und in Wirklichkeit waren es 153 Fische. Ich weiß es nicht. Ein letzter Gedanke, der mir noch am sinnvollsten erschien. Der Kirchenvater Hieronymus behauptet, dass ein griechischer Philosoph und Naturwissenschaftler herausgefunden hätte, es gibt 153 Arten von Fischen. Und wenn man jetzt sieht, dass der Fischfang, Jesus, der zu Petrus sagt, hey, du wirst Menschen fangen, Menschenfischer wirst du werden, 153 sind alle Arten von Fischen, würde das bedeuten, hey, Junge, ihr seid doch eigentlich berufen, allen Menschen das Evangelium zu bringen. Könnte man so sehen, das wäre noch eine sinnvolle Sache, aber das hätte Jesus vielleicht auch im Klartext sagen können. Okay, jetzt kommt mein dritter Gedanke. Jesus derselbe gestern, heute und in Zukunft. Wenn man die erste Geschichte guckt, damals, als die Jünger Jesus kennengelernt haben, als Jesus gepredigt hat und dann gesagt hat, werft eure Netze aus und wow, und Petrus dann, Boah, ich bin sündig und niederkniet und alles. Da waren die Jünger frisch berufen, begeistert, voll dabei. Jetzt ist Jesus gestorben und auferstanden. Noch viel größeres Wunder. Aber irgendwie diese Geschichte strömt nicht wirklich so eine Begeisterung der Auferstehung aus. Woran kann das liegen? Diese Jünger haben sich in diesen 3 Jahren verändert. Und ich glaube, diese 3 Tage, wo Jesus tot war, diesen gefolterten Jesus zu sehen, die Häme, wie schnell Leute ihren Hals drehen und von Halleluja, gelobt sei der im Namen des Herrn, und dann kreuzige ihn, wenden, das alles ist sicherlich nicht spurlos an den Jüngern vorbeigegangen. Sie haben sich verändert in dieser Zeit. Sie haben auch festgestellt, dass sie selber keine so tapferen Anhänger sind, wie sie es gedacht haben, sondern, ja, dass die Angst sie ganz leicht regieren kann. Und auch wenn Jesus auferstanden ist, er ist nicht mehr so bei ihnen wie früher. Es ist nicht mehr so wie früher. Und die Hoffnung, die sie auf den Messias hatten, diese Hoffnung, dass jetzt das neue Weltreich anfangen wird, auch das hat sich nicht so erfüllt, wie sie das erwartet hatten. Was also nun? Sie gehen an den See und gehen fischen. Sie sind sich nicht sicher, wie es weitergehen soll. Vielleicht habt ihr das auch schon mal in eurem Leben erlebt. Ihr lebt auf einen bestimmten Moment hin, zum Beispiel auf das Examen. Ihr gebt alles dafür, ihr seid begeistert, dass es bald vorbei ist. Dann kriegt ihr dieses Examen, dann kriegt ihr diese Prüfung, könnt endlich anfangen. Und dann auf einmal fallt ihr in ein Loch, weil ihr euch fragt, ja, war das jetzt alles? Jetzt habe ich das und was ist jetzt? Und auf einmal ist man, obwohl man endlich das erreicht hat, was man wollte, hat man nicht dieses intensive Gefühl, ich bin am Ziel, sondern fragt sich, was jetzt? Jetzt habe ich das, aber was bedeutet das für mich? Vielleicht ging es so den Jüngern, die auch da standen, ja, okay, jetzt ist Jesus auferstanden, wie soll es denn jetzt weitergehen? Sie sind nicht mehr die gleichen. Ihr Glaube hat sich verändert. Sie sind nicht mehr so naiv begeistert wie früher. Sie haben auch erlebt, dass Glaube gefährlich sein kann. Und ich glaube, der wichtige Punkt in dieser Geschichte ist, Jesus ist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Er handelt so wie damals, als er sie beim ersten Mal berufen hat. Als er sie aufgefordert hat, genauso Fische zu fangen. Er ist der gleiche. Seine Handlung ist genauso wie früher. Und ich glaube, Jesus erinnert da auf sanfte Weise seine Jünger damit daran, sag mal, ich hatte euch doch zu was berufen. Und das war doch nicht Fische fangen, sondern das war doch eigentlich Menschenfischer sein. Was ist jetzt los mit euch? Wo seid ihr? Wo steht ihr gerade? Ihr habt 3 Jahre mit mir gekämpft und erlebt. Ihr habt gesehen, wie ich gestorben bin, wie ich auferstanden bin. Und jetzt treffe ich euch an, so wie damals, beim Fischefangen. Wo ist das andere geblieben? Wo ist das geblieben, eure Berufung? In dem, wie Jesus handelt, in dem macht er ihnen deutlich, es hat sich eigentlich nichts geändert. Eure Berufung steht noch. Genauso wie ich, der Jesus bin, der mit euch durch die Lande gezogen ist. Ich der bin, den ihr kennt. Genauso seid ihr noch die, die ihr seid. Ihr seid immer noch berufen. Mein letzter Gedanke. Wieder aufnehmen, was verloren ist. Wir leben heutzutage in einer Zeit, in der sich ganz, ganz viel verändert. Angie und ich haben gestern oder vorgestern irgendwie so ein Ding gesehen, wo es um Sprüche ging, die nur ältere Leute verstehen. Und eine davon war, tu mal den Hörer auf die Gabel. Ich meine, wer versteht noch sowas? Oder wer kann nachvollziehen, dass 20 Meter Kabel bei der Telekom gemietet werden für 1 D-Mark im Monat? Und es verboten ist, selber da ein Kabel anzuklemmen. Also wir leben in einer Welt, die sich stetig ändert. Und auch wir ändern uns. Und auch wir sind immer auf der Suche nach dem, was jetzt dran ist, was das Neue ist oder so. Ich glaube, manchmal ist es gut, auch sich auf die Vergangenheit zu konzentrieren und zu überlegen, was wollte ich eigentlich? Was wollte ich eigentlich in meinem Leben erreichen? Und habe es jetzt vielleicht durch die ganzen Veränderungen und den Trubel vergessen? Was war eigentlich das, was mir wirklich wichtig war? Und in Bezug auf den Glauben, wo stehe ich eigentlich mit meinem Glauben? Habe ich mich weiterentwickelt oder habe ich Dinge verloren? Ist es gut so, wie ich mich entwickelt habe? Oder sollte ich nicht doch nochmal überlegen, wie habe ich eigentlich angefangen und gibt es nicht Dinge an meinem Anfang, die wichtig waren, die ich einfach wieder halten sollte und wiederbeleben sollte, wieder aufnehmen sollte? Und das Gleiche gilt auch für uns als Gemeinde. Für uns gibt es jetzt, glaube ich, im Sommer 13 Jahre. Wir haben in dieser ganzen Zeit viel gelernt, auf und ab, hin und her. Und wir haben uns definitiv verändert in vieler Hinsicht. Und das ist auch okay so. Aber ich denke, auch als Gemeinde müssen wir immer wieder überlegen, wo haben wir eigentlich angefangen? Was war uns eigentlich ursprünglich wichtig? Bringen wir das noch? Tun wir das noch? Brennt unser Herz noch dafür? Oder müssen wir auch da nochmal zurückgucken und überlegen, wo haben wir in unserem ganzen alltäglichen Gewusel unseren Punkt verloren und müssten eigentlich wieder ein Stück zurückrudern und sagen, hey, das war doch eigentlich unsere Kernberufung und da wollen wir weiter dran machen und wollen das wieder deutlich in den Blick nehmen. Ich möchte euch einladen zu einer Stille und euch einfach mal einen kurzen Moment, so eine Minute, so Zeit zu nehmen, zu überlegen, gibt es etwas, was ich eigentlich aus den Augen verloren habe, was mir mal wichtig war, von dem ich auch spüre, dass es da hinten irgendwo in einer Schublade ist, aber was mir im Trubel der Zeit einfach verloren gegangen ist, an das ich mich aber eigentlich erinnern möchte. Weil es schade wäre, wenn es unter die Räder kommt. Lass uns einen Moment Stille machen. Jesus, du siehst, wie wir uns in den letzten Jahren verändert haben. Wir sind nicht mehr die, die wir vor 5, 10, 20 Jahren waren. Und das ist auch okay so. Stillstand wäre nicht gut. Aber du weißt auch, wo uns in unserem Leben und in unseren Zielen und in unserem Glauben Dinge verloren gegangen sind, die uns mal Kraft und Motivation gegeben haben. Ja, und die jetzt durch die Geschwindigkeit des Wandels oder vielleicht auch durch schwierige Erlebnisse uns abhanden gekommen sind. Wir wollen auch nicht mehr versuchen, so zu sein, wie wir früher waren. Aber wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, die Dinge, die wichtig für unser Leben und für unseren Glauben sind, dass wir die immer wieder in neue Situationen mit hineinnehmen können. Und ich möchte für die Dinge bitten, die uns jetzt vielleicht eingefallen sind, die wir aus unserer Vergangenheit vermissen. Wenn es gut ist, diese Dinge in unserer Gegenwart und Zukunft zu haben, dann möchte ich dich bitten, dass du diese Dinge neu mit Kraft ausstattest, neu mit Wichtigkeit ausstattest. Hilf uns, dass wir uns in unserem Leben und Glauben weiterentwickeln und hilf uns gleichzeitig an den Dingen festzuhalten, die ganz wichtig sind. Amen.